Da ist Musik hier drin, oder? Ja, mir hat was gefehlt. Wo Kinder sind, da tobt das Leben. Und dass das dann immer nur leise, so angepasst wie wir, sind die Kinder nicht. Und das dürfen die auch. Ja, Gottes Wort zu sagen, Gottes Wort zu hören, Gottes Wort zu studieren, eine Herausforderung. Ich habe das ganze Jahr überschrieben mit, wir hatten jetzt einen Zwischenschritt mal gehabt, Gemeinde der Zukunft. Ich habe darauf hingewiesen, es gibt dazu ein Buch von Reinhard Spinke. Wer darin sucht, der findet den Abschnitt. Zwar nicht den Text von mir, den Predigttext, aber den Abschnitt. Wie stellt ihr euch, wie stellst du dir die Zukunft deiner Gemeinde vor? Unserer Gemeinde, weil dieses Gemeinde der Zukunft, das heißt ja auf der einen Seite ist es ein Wir als Gemeinde und gleichzeitig auch ein Du als Einzelner, weil Gemeinde lebt vom Du, ohne das Du kein Wir. Also wie stellen wir uns die Zukunft der Gemeinde, die Zukunft unserer Gemeinde vor? Eine Gemeinde mit jungen Familien, eine Gemeinde, in der es ein Wir einander zwischen alt und jung gibt, selbstverständlich. Eine Gemeinde, die ein frisches, ein attraktives, ein vielfältiges Angebot an Veranstaltungen machen kann, die nötige Manpower dafür hat. Eine Gemeinde mit einem lebendigen Gemeindeleben, einer einladenden missionarischen Ausstrahlung nach außen hin, einem sozialdiakonischen Engagement, eine Gemeinde mit inspirierendem Lobpreis, kreativem Theater, zeitgemäßer Predigt und. Ich weiß nicht, was ihr denkt bei dir oder was ihr empfindet bei diesen Gedanken. Träum weiter. Oder ja, da regt sich Sehnsucht, das wünsche ich mir auch, da bete ich doch schon längst für, was willst du eigentlich? Aber was hindert es uns, diesen Traum zu leben, für diesen Traum zu beten, wirklich Gott sozusagen die Tür einzurennen und auch Schritte, ganz konkrete Schritte in die Richtung zu unternehmen? Wer Gemeinde bauen will, braucht ein solides Fundament, eine Grundlage. Thomas hat schon auf diesen knackigen Vers, so bekannt aus der Apostelgeschichte 2, hingewiesen. Eine Grundlage, auf der wir sicher bauen können. Und eine Grundlage, die sturmsicher ist, für alle Zeiten wirklich Halt gibt. Ein Lied von Jörg Swoboda, ich habe das heute Morgen schon gehört. Als ich zum Gemeindehaus kam, da hast du, Lore, das hier schon mal so angespielt. In der vierten Strophe heißt es, die Mächtigen kommen und gehen und auch jedes Denkmal mal fällt. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Das ist das, was wir brauchen in unsicheren, in unüberschaubaren Zeiten. Es braucht nicht immer ganz neue Antworten. Nein, ich glaube, wir brauchen diese alte, aber gelebte, praktizierte Antwort, wenn wir mit immer neuen Veränderungen zu tun haben. Und das hat nicht nur was mit Corona zu tun, sondern der Fortschritt, der geht ja auch so weiter. Und das sind immer neue Herausforderungen. Wir brauchen einen Halt. Und das ist und das bleibt Gottes Wort. Im Refrain werden wir eingeladen, vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Vertrauen. Ich habe das ja schon mal vergangen gesagt, darüber zu reden ist leicht. Das zu leben, eine Herausforderung. Und das merken wir auch. Herausfordernd. Gemeinde der Zukunft, ich habe das so überschrieben mit wir bleiben dabei, als Ausrufezeichen, aber auch als Frage. Gemeinde der Zukunft, wir bleiben dabei? In dieser Überschrift wird mich schon eine Spannung deutlich, eine Spannung, in der wir uns befinden. Wenn schon alles im Fluss ist und wenn alles der Veränderung unterliegt, wie sollen wir dann Gottes Wort verstehen? Wie sollen wir damit umgehen? Muss es nicht auch unserer Zeit, unseren Bedürfnissen, unseren Empfinden, irgendwo unseren Sitten angepasst werden? Und dann eigentlich immer wieder neu, ja, übersetzt, transportiert und ich bin jetzt mal ein bisschen böse, vielleicht auch zusammengestrichen werden. Aber wenn die Bibel Gottes Wort oder Wort Gottes an uns Menschen ist, dann kann und darf es nicht darum gehen, wie wir, wie du, wie ich die Bibel beurteilen, dass wir festlegen, das ist gültig, das ist nur zeitbedingt. Das hat damals eine Bedeutung, aber heute nicht mehr. Sondern die Bibel und damit letztendlich Gott selbst, er beurteilt uns. Er ist derjenige, der unveränderlich. Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Er ist derjenige. Beschäftigen wir uns noch aktiv mit Gottes Wort? Genießt sie noch unser Vorschussvertrauen? Dann denke ich, was sind Eulen, die du nach Athen trägst? Da sitzen nur Leute oder zu Hause, das sind nur Leute. Natürlich werden die alle sagen, klar beschäftige ich mich damit. Es sind uns die Zusammenhänge alle bewusst. Das schließt auch ein eigenständiges Denken mit ein, auch ein Fragen, ein Hinterfragen der biblischen Texte, ein sich Reiben an diesen Texten. Ich weiß auch nicht alles. Und ich habe an manchen Stellen auch meine Probleme, ja. Aber es geht darum, dass wir zu Forschern werden, zu Bibelentdeckern, zu Schatzsuchern, zu Beschenkten. Und ich möchte euch mit an einen Text nehmen, der ist vielleicht auch gleich ein bisschen länger. Ich werde ihn einmal komplett lesen und dann nachher mal so in drei Häppchen angucken. Ein Text, den Paulus an seinen Freund und Mitarbeiter Timotheus schreibt. Und in diesem Brief schreibt Paulus in eine Situation hinein, die ist ernst. Christenverfolgung war an der Tagesordnung, war sogar noch eigentlich am Zunehmen. Und es machten sich Irrlehrer breit. Leute, die Leute um sich scharten, die ihnen nach dem Mund redeten, die eigentlich das brachten, was man gerne hören wollte. Es war attraktiv. Man spitzte die Ohren. Man hörte hin. Und gleichzeitig ging das mit dem einher, dass ein Paulus so auf der letzten Wegstrecke war. Er rechnete mit seinem baldigen Ende. Was schreibt man dann? Was schreibt man dann einem Mitarbeiter, den man wertschätzt? Was schreibt man jemanden, den man sozusagen zurücklässt, der jetzt alleine kämpfen muss? Und da lese ich uns aus 2. Timotheus 3 und ich habe das etwas weiter gefasst, als das in der ersten Folie drin stand, weil ich selber Entdeckungen bei der Vorbereitung gemacht habe und das finde ich dann immer ganz spannend. Man geht mit einem Gedanken ran und dann redet das Wort. Und dann verändert man entweder das Wort, weil man den Text, weil man ein Thema haben will, oder man lässt das Wort stehen. Und ich habe das Wort stehen gelassen. Also, 2. Timotheus 3, Abvers 10. Du aber hast dich an meiner Lehre, meiner Lebensführung und meinem Lebensziel ausgerichtet. Du hast dich an das Vorbild meines Glaubens, meiner Geduld und meiner Liebe gehalten. Du kennst meine Standhaftigkeit in allen Verfolgungen und Leiden. Du hast es in Antiochia, Ikonion und Lystra miterlebt und weißt, was ich dort alles durchstehen musste. Und aus all diesen Gefahren und Leiden hat mich der Herr gerettet. Alle, die in der Bindung an Jesus Christus ein Leben führen wollen, das Gott gefällt, werden Verfolgungen erleiden. Die Verführer und Schwindler dagegen bringen es noch weit auf dem Weg ins Verderben. Betrüger sind sie und selbst Betrogene. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und worauf du dein Vertrauen gesetzt hast. Du weißt, wer deine Lehrer waren und du kennst auch seit deiner Kindheit die Heiligen Schriften. Sie können dich den Weg zur Rettung lehren, die dir zuteil wird durch den Glauben, der sich auf Jesus Christus gründet. Sie dienen dir aber auch bei deiner Aufgabe als Lehrer der Gemeinde. Denn jede Schrift, die von Gottes Geist eingegeben wurde, ist nützlich für die Unterweisung im Glauben, für die Zurechtweisung und Besserung der Irrenden, für die Erziehung zu einem Leben, das Gott gefällt. Mit den Heiligen Schriften in der Hand ist der Mensch, der sich Gott zur Verfügung gestellt hat, ausgerüstet für alle Aufgaben seines Dienstes. Ich ermahne dich nachdrücklich vor Gott und vor Jesus Christus, der alle Menschen richten wird, die Lebenden und die Toten. Ich beschwöre dich, so gewiss Christus erscheinen und seine Herrschaft aufrichten wird. Verkünde den Menschen die Botschaft Gottes, gleichgültig, ob es ihnen passt oder nicht. Rede ihnen ins Gewissen, weise sie zurecht und ermutige sie. Werde nicht müde, ihnen den rechten Weg zu zeigen. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre unerträglich finden und sich Lehrer nach ihrem Geschmack aussuchen, die sagen, was ihnen die Ohren Knospen kitzelt. Sie werden nicht mehr auf die Wahrheit hören, sondern sich fruchtlosen Spekulationen zuwenden. Du aber musst in jeder Hinsicht ein klares Urteil behalten. Mach dir nichts daraus, wenn du dafür leiden musst. Erfülle deinen Auftrag als Verkünder der guten Nachricht. Tu deinen Dienst mit ganzer Hingabe. Für mich ist nun die Zeit gekommen, dass mein Blut wie ein Trankopfer ausgegossen wird und ich aus diesem Leben scheide. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich bin am Ziel des Wettlaufs, zu dem ich angetreten bin. Ich habe den Glauben bewahrt und unversehrt weitergegeben. Nun wartet auf mich der Siegeskranz, mit dem der Herr, der gerechte Richter, mich an seinem Gerichtstag belohnen wird. Und nicht nur mich, sondern alle, die sehnlich darauf gewartet haben, dass er kommt. Ich blätter zurück, um das stehen zu lassen. Das war jetzt viel. Und doch eine klare, gute Herausforderung. Gemeinde der Zukunft, wir bleiben dabei. Ich habe für mich dieses Du aber entdeckt. Deswegen auch einmal dieser große Bogen. Eigentlich wollte ich viel weniger als Grundlage nehmen. Paulus stellt hier Timotheus, die Gemeinden, uns in einen Kontrast. In einen Kontrast zu dem, was bei den Irrlehrern gelaufen ist. Und ich spanne den Bogen insofern auch weiter. In einen Kontrast zu dem, was in der Gesellschaft gesellschaftsfähig ist, was Mainstream ist. Das heißt, worin hat sich ein Timotheus unterschieden, beziehungsweise hat sich zu unterscheiden? Woran hat er sich orientiert? Worin liegt denn der Lerneffekt für uns? Was ist das? Woran kann es sein, liegen? Du aber, ausgerichtet an guten Vorbildern. Timotheus, er begegnet uns als ein Nachfolger des Vorbilds von Paulus. Und das ist jetzt keine Checkliste. Es sind zwar 9 Dinge, die Paulus hier nennt, wo er sagt, so in bemerkenswerter Weise hat sich ein Timotheus dran orientiert. Er hat sich an dem ausgerichtet, was er bei Paulus gesehen, erlebt, begleitet und vielleicht auch bewundert hat ein Stück. Lehre und Lebensführung, Zielsetzung, Glaube, Geduld, Liebe, Ausharren, Verfolgungen und Leiden. Wie ist Paulus damit umgegangen? Und ich glaube, es tut uns gut, uns mit solchen Themen auch zu beschäftigen. Auch gerade Thema Leiden, Gegenwind, wo eben nicht alles geschluckt wird. Und sicher könnte man jetzt jede einzelne dieser Facetten, ich habe das im Vorfeld für mich gemacht, ich habe nur gemerkt, das darf ich heute Morgen nicht. Aber mich hat das beeindruckt. Ein Mensch, der sich ganz und gar auf Jesus Christus einlässt. Ohne Wenn und Aber und mit Risiken und Nebenwirkungen, weil das kommt ja hier zum Ausdruck. Timotheus bleibt dran. Manchmal braucht er Ermutigung, weil er eben halt auch nicht so sicher im Leben steht an jeder Stelle. Und doch, er erlebt es. Es geht. Paulus kann das und ich möchte das auch. Gemeinde der Zukunft braucht solche Vorbilder. Ich habe das auch schon an anderer Stelle gesagt. Erinnert euch an eure Vorbilder. Wer sind sie für euch? Die Gesichter zu sehen, zu überlegen, was habe ich wertgeschätzt? Und wer hindert dich und wer hindert mich daran, dass wir auch solche Vorbilder für andere Leute werden? Ich glaube, das brauchen wir im gemeindlichen Miteinander. Vorbilder. Und da sind nicht nur die Älteren gefragt, dass sie für die Jüngeren Vorbilder sind. Nein, umgekehrt funktioniert das in gleicher Weise. Auch die Älteren, wir Älteren können von den Jüngeren lernen. Was hindert uns dran? Wer sind die Vorbilder? Ich finde das stark. Ich sage ja, ich müsste es jetzt durchbuchstabieren. Ich überlasse es euch aber zum Nachlesen und für euch das Kleinzudenken in eure Umstände hinein. Du aber, und das ist für mich ein ganz großer Schwerpunkt heute, du aber gebunden an Gottes Wort. Bei Timotheus begegnet uns etwas Besonderes und ich glaube, das war weder damals noch heute, ist das etwas Selbstverständliches. Ein Timotheus hat eine, wir würden heute sagen, christliche Erziehung, eine fromme Erziehung genossen. Da ist etwas passiert in der Familie. Und diese Erziehung, die hat ihm Respekt und Achtung vor den Heiligen Schriften gelehrt. Damals noch Altes Testament, klar für uns übersetzt, das Ganze, die ganze Bibel. Aber worum es geht, ist die Grundhaltung gegenüber Gottes Wort. In der katholischen Kirche, wenn gelesen wird, heißt es Wort des lebendigen Gottes. Ist uns das bewusst oder ist die Bibel eben halt doch nur ein Buch oder vielleicht eine App auf meinem Handy? Oder ist es Wort des lebendigen Gottes, was wir studieren können, wo wir reingucken können? Also, ein Weg in dem oder eine Möglichkeit, wo Gott uns Menschen, ich sage das ganz breit, uns Menschen den Weg zur Rettung, zum Kontakt mit Gott, zur Verbindung mit Gott zeigt, mit sich selber. Wie viel Respekt vor Gottes Wort haben wir? Wie zeigt sich dieser in unserem Umgang und in unserem Vorleben? Wie sieht es da aus? Wie viel Zeit widmen wir irgendwelchen Romanen? Wie viel Zeit der Tageszeitung? Alles gut und hat alles seinen Platz. Und wie viel Zeit Gottes Wort, wenn das so wichtig ist? Wenn das Wort Gottes an uns ist, wie viel Zeit? Und vielleicht tut uns ja ein bisschen schlechtes Gewissen an der Stelle auch mal gut. Ich weiß es nicht. Gemeinde der Zukunft braucht solche Keimzellen und familiären Ausbildungsstätten für ein tiefes Vertrauen zu Gott und zu seinem Wort. Das ist etwas, was wir aus den Familien unseren Kindern weitergeben können, was wir teilen können, was ganz wertvoll ist. Und Timotheus hatte nicht nur eine christliche Erziehung, er hatte auch eine gute Prägung, zuverlässige Lehrer, die ihm Gott nahegebracht haben. Und mich hat das mit großer Dankbarkeit erfüllt. Ich habe da an die Windelrocker gedacht, an den Kindergottesdienst, die Kinderbetreuung, selbst unter Corona-Vorzeichen. Es hört nicht auf. Kreuz und quer, biblischer Unterricht, Gebetspaten. Also vielfältig, wo Prägung passiert, wo Kinder, Teens, Jugendliche etwas auch in die Jugendarbeit mit hinein, genau, so, ihr dürft den Faden ja weiterziehen, etwas von Mitarbeitern erleben. Wie gehen die damit um? Wie leben die Gottes Wort? Welche Bedeutung hat das für sie? Warum machen die das? All das. Gemeinde der Zukunft hat ihre Kinder im Blick und sorgt dafür, dass ihnen Gottes Liebe nahegebracht wird, dass sie Frei- und Gestaltungsräume haben in der Gemeinde. Gemeinde der Zukunft, ja, Gemeinde der Gegenwart, nimmt Kinder, Teens, Jugendliche an die Hand und traut und vertraut ihnen Aufgaben an bzw. zu. Und selbst dann, wenn nicht alles fehlerfrei läuft. Aber all das gehört mit hinein. Das hat seine Grundlage in dem, was wir selber an Schatz aus Gottes Wort haben. Und das ist das, was einem Paulus, einem Timotheus und uns ans Herz legt. Gemeinde der Zukunft bindet sich fest an Gottes Wort. So selbstverständlich das zu sein scheint, ich glaube, es ist es nicht. Gemeinde der Zukunft bleibt bei diesem Wort Gottes und lässt sich nicht durch irgendwelche Diskussionen, Zeitströmungen, Unannehmlichkeiten, Verdächtigungen dazu verleiten, Abstriche zu machen. So eben halt zu sagen, ja, dann nehmen wir das raus oder dann entschärfen wir das, dann nehmen wir dem die Spitze. Zuerst ist wirklich das Vertrauen gefragt. Das Vertrauen ist die Bibel, Gottes heiliges, uns Menschen anvertrautes Wort, durch Menschen aufgeschrieben, aber von Gottes heiligen Geist eingegeben. Ist es das? Also sprich, hat das Autorität? Ist es Gott, den wir als Autoren dahinter sehen? Oder sagen wir, das sind typisch Menschen. Das hätte auch irgendjemand anders schreiben können. Da hängt unwahrscheinlich viel dran. Wie verstehen wir die Bibel, Gottes Wort? Stellen wir sie grundsätzlich in Frage? Höhlen wir sie aus? Nehmen wir nur die dick gedruckten Verse raus? Ich sage das mal so überspitzt. Oder lese ich auch das, wo ich sage, habe ich noch keine Antwort drauf? Und dann sieht Paulus einen vierfachen Nutzen in diesem Wort, in diesem heiligen Wort Gottes, die Unterweisung im Glauben. Ich glaube, etwas, was uns oft fehlt. Biblischen Unterricht bemühen wir uns drum, etwas in diese Vorzeichen schwierig geworden. Aber die Zusammenhänge von Gottes Liebe, von Gottes Heilsplan durch die Geschichte durch, diesen roten Faden deutlich zu machen. Wir lernen, mit Gott zu denken, zu reden, zu handeln, Jesus zu folgen, uns von seinem Geist leiten zu lassen und überhaupt in seinen Bahnen zu leben, im Glaubensgehorsam, so ein spannendes Wort, Unterweisung im Glauben. Wollen wir eigentlich noch was lernen? Wie viel Zeit investieren wir? Fortbildung an anderen Stellen gehört zum Alltag dazu. Natürlich gehört zu einem Job, einer Arbeit, dass man sich fortbildet. Auch als Christ? Fragezeichen? Nein. Ausrufezeichen. Zurechtweisung. Hier, man kann es zusammenfassen, es gibt auch an anderen Stellen, es gibt auch durchaus andere Begriffe. Wir brauchen immer wieder, so empfinde ich das, Kurskorrektur. Wer aus dem Ruder läuft, der muss wieder zurück in die Spur gebracht werden. Wo liegt denn überhaupt das Ziel? Weil es gibt so viele Dinge im Alltag, die mich beschäftigen. Verliere ich das Ziel aus den Augen? Wohin geht denn meine Lebensreise? Wo will Gott mich eigentlich hinführen? Was ist das nächste Etappenziel? Und schlimm, wenn wir vom Weg abkommen. Wir brauchen Hinweisschilder. Im Verkehr ganz klar, natürlich, aber auch Hinweisschilder aus Gottes Wort, um wieder in die Spur zu kommen. Die Frage ist nur immer, folgen wir diesen Schildern? Beim Navi mache ich das manchmal gerne, die kann mir viel erzählen. Bei uns ist es ein weibliches Wesen, eine weibliche Stimme. Sag ich, red du nur, ich fahre eh anders. Weil ich meinen Weg kenne oder manchmal habe ich das auch nur an, damit ich dann vielleicht nicht ganz müde werde. Also an den Stellen gehe ich durchaus mal eigene Wege. Aber Gottes Hinweisschilder zu entdecken und ihnen zu folgen. Und dazu gehört auch die schmerzhafte Einsicht, wo lande ich auf gefährlichem Terrain oder in einer Sackgasse? Wo muss ich vielleicht umkehren? Ich habe mich verfranst. Kann ich das zugeben? Wird mir das vielleicht so nachdrücklich vor Augen geführt, wie ein Nathan es einem David vor Augen führen muss, damit der kapiert, du hast hier echt Mist gemacht. Das geht so nicht. Du bist schuldig geworden vor Gott und vor Menschen und es hat sogar anderen das Leben gekostet. Zur Einsicht zu bringen und den Kurs zu korrigieren, das ist nicht Schwamm drüber, das ist schmerzhaft. Besserung der Irrenden. Gottes Wort will uns doch an die Hand nehmen. Und Gottes Wort will uns ja dabei helfen, wieder und neu mit Gott in einer Lebensbeziehung unterwegs zu sein. Paradebeispiel ist für mich das, was Jesus mit einem Petrus macht, nach der Auferstehung. Ein Petrus, der gesagt hat, den kenne ich nicht. Den kenne ich nicht, der schwört, ich habe den Mann noch nie gesehen. Und der dreimal gefragt wird, liebst du mich? In unterschiedlicher Schattierung. Herr, du weißt alle Dinge, du weißt auch, dass ich dich liebe. Das brauchte er. Das ist das. Eine Besserung, ein Zurückholen, ein Werben, ein Einwerben. Genau das will Gottes Wort mit uns, mit dir, mit mir. Und vielleicht hören wir das an der einen oder anderen Stelle. Und das Wort, was wir gerade auch gehabt haben in einer anderen Predigt, Erziehung zu einem Leben mit Gott. Das ist Gottes Pädagogik, die dahinter steckt. Gott will uns dahin bringen, Stück um Stück. Und Erziehung, das hat ja auch immer was mit dem Lebensalter zu tun, mit den Erfahrungen, dass man das eben halt entsprechend anpasst. Gottes Wort will uns, so könnte man das mit einem anderen Begriff fassen, trainieren, uns in Form bringen, dass wir ja sensibel werden für sein Reden, sensibel werden für seinen Willen, mitten im Alltagsgeschehen, mitten in Entscheidungssituationen, in Streitfällen, dieses bekannte, zum Teil um den Handgelenk getragene, was würde Jesus tun? Was ist das? Was will er jetzt von mir? Allein diese Frage ist ein Innehalten, ein Erziehen, sich erziehen lassen, ein Stillhalten. Ich möchte das tun, was du willst. Und ich blende noch einmal weiter, es gibt noch dieses dritte Du, aber. Also auch hier wieder ein Kontrast, ein Gegensatz, kein Selbstgänger, nicht kein Automatismus. Du aber, Und zwar mit fester Überzeugung und klarer Ausrichtung. Weil das war für mich spannend zu lesen, weil es damals auch Tendenzen gab, Gottes Wort eben nicht als verbindlich zu nehmen, sondern es war zeitgemäß oder man konnte, es gab auch andere Möglichkeiten, das zu verstehen. Und so wird es hier von Paulus gesagt, man sucht sich die Leute, die einem das sagen, was man hören will. Das gab es schon im Alten Testament, die sogenannten Lügenpropheten. Die haben auch dem Volk und die haben auch den Oberen erzählt, was sie hören wollten. Wenn Gottes Propheten Gericht angekündigt haben, gesagt, das wird schon nicht so schlimm werden. Und mit was sie erzählen mit Krieg und Verbannung, und das stimmt alles nicht. Sie sind der Lüge überführt worden. Und hier passiert das auch immer wieder, zum Teil innergemeindlich kann es passieren, aber auch für mich heute eine vielleicht noch größere Gefahr momentan, dass was in der Gesellschaft ist, dass es manchmal mit Verzögerung in die Gemeinde hineinschwappt. Und dann wirklich sind da Tendenzen da, wo man dann als Christen nachbessert, sich anpasst, sich anbiedert, wo Gottes Wort wirklich angepasst wird. Das ist es doch. Nicht nur Gemeindeleben, sondern Gottes Wort, wo man dann Dinge verändert. Das kann man und darf man nicht mehr so sehen. Und wenn ich das Stichwort Homosexualität, Segnung von Homosexuellen nenne, dann ist das nur ein Teil. Es geht in vielen anderen Bereichen genauso. Wir müssten an anderen Stellen eben halt genauso hingucken, ob das von der Bibel selbst um das Thema Neid geht, zum Beispiel. Bestimmte Dinge. Aber wo wir vielleicht auch blinde Flecken haben, wo wir Gefahr laufen. Und deshalb mit einer klaren Haltung, einer gesunden Haltung, einer bibelorientierten Haltung unterwegs sind. Nicht Mehrheitsmeinung, nicht weil das andere vielleicht sogar Kirchen und Gemeinden vertreten, sondern wir sind an Gottes Wort gebunden. Und von den Christen in Beröa heißt es, sie prüften aber, ob es sich so verhielt. Sie haben gesagt, auf gut Deutsch, du da vorne kannst sagen, was du willst. Entscheidend ist nicht, was du sagst. Entscheidend ist, was Gottes Wort sagt. Das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt und betont. Meine Aufgabe ist es, mit Sorgfalt Gottes Wort zu predigen. Und eure Aufgabe ist es, mit Sorgfalt zu prüfen, ob das, was ich sage oder andere, sich an der Bibel orientiert. Mich würde es manchmal reizen, hier mal auch richtig was vom Pferd zu erzählen und mal sehen, ob ihr irgendwas merkt oder ob ihr dann aufsteht oder sagt so mal lieber, das geht aber nicht, das ist falsch. Oder ob wir das einfach schlucken. Genau das meint ein Paulus hier auch, mit wachen Sinnen unterwegs zu sein und letztendlich auch drüber zu wachen, dass Gottes Wort bleibt und nicht gesellschaftsfähiges Wort wird. Paulus ermahnt, Paulus ermutigt einen Timotheus und nicht nur ihn, sondern er ermutigt uns, Gottes Wort zu verkünden, Gottes Botschaft, und zwar unabhängig davon, ob sie passt oder nicht passt. Und das ist nämlich auch das Spannende an Gottes Wort, es passt nicht immer. Man will es nicht immer hören, weil es uns auch eben halt, wie ich es eben ausgeführt habe, deutlich macht, du bist falsch. Und du kannst dich nicht auf Gottes Wort berufen, egal wer du bist, sondern Gottes Wort steht im Zentrum. Gottes Wort ist eine Grundlage oder wir haben gar keine. Gemeinde der Zukunft. Nein, Gemeinde der Gegenwart. Gemeinde zu allen Zeiten bedeutet, wir bleiben an Gottes Wort. Wir wollen dranbleiben. Es ist eine Entscheidung. Ich schließe mit drei Gedanken. Wir brauchen ein neues, ein tiefes Vertrauen in Gottes Wort und eine zuverlässige Treue zu Gottes Wort, um selbst einen sicheren Standpunkt zu haben. Unabdingbar. Wir müssen uns mit diesem Wort aktiv beschäftigen, um gesellschaftliche Entwicklungen und Werte beurteilen zu können. Wir sollen Zeitung lesen, mit Gottes Wort an der Seite und dann gucken. Wir brauchen mehr als nur unterhaltsame Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen. Wir brauchen an Gottes Wort gebundene, auf das Herz der Menschen zielende Veranstaltungen und Gottesdienste. Auch mit kritischen Themen. Aber wenn wir das als Grundlage haben, Gottes Wort, dann sind wir gerüstet. Wir werden nicht ums Leiden herumkommen, aber wir haben den sichersten Standpunkt der Welt. Jesus Christus, hab dir von Herzen Dank, dass du nicht nur uns Gott nahegebracht hast, sondern du bist selbst Gottes lebendiges Wort, menschgewordenes Wort. Und du hast damals deinen Auszubildenden etwas nahegebracht von dieser Liebe. Herr, und wir brauchen immer wieder dein Wort, was aktuell in unsere Lage hineinspricht. Und wir haben Gott sei Dank, ja, dir sei Dank, wir haben dein Wort in so vielfältiger Übersetzung und Möglichkeit. Und du weißt, welchen Raum es bei jedem Einzelnen von uns in unserem Alltag einnimmt. Wie viel wir uns diesem Wort aussetzen und anderen Dingen. Ich bitte dich für mich, für uns, dass dein Wort lebendiges, heiliges, wegweisendes, korrigierendes Wort ist und bleibt. Für uns persönlich und auch für uns als Gemeinde. Dass wir auf dir fest gegründet sind und bleiben und damit auch den Weg zum Ziel nie aus den Augen verlieren. Danke, dass du mit uns auf dem Weg bleibst. Danke für deinen Heiligen Geist, der uns lehrt, dein Wort recht zu verstehen. Bewahre du uns, bring uns ans Ziel. Amen.